Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Bereits am dritten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem FC Augsburg. Das ist ein historisches Aufeinandertreffen. Weshalb das so ist, das klären wir gleich. Und natürlich auch, was es sonst noch zum FCA zu wissen gibt. Da dieser Verein das erste Mal bei uns in diesem Format besprochen wird, darf ich auch eine neue Stimme bei uns hier begrüßen. Moin Irina.
Servus miteinander.
Genau, du darfst uns gerne noch, weil du ja das erste Mal da bist, auch noch ein bisschen mehr zu deiner Person sagen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Irina Fuchs, gebürtige Augsburgerin. Ich bin seit mittlerweile 2005 FCA-Fan. Ich komme halt selber aus der Region und habe dann über 20 Jahre selber Fußball gespielt und war ja sehr früh als Kind beim FC Bayern und bin Eishockey-König geworden Richtung FC Augsburg. Und jetzt habe ich mit zwei Mitstreitern ein Buch über den FCA geschrieben. Das nennt sich Aus der Rosenau bis nach Europa. Ich hoffe, Yannick, du schließt mir so Werbung zu. Und genau, früher hatte ich mal noch einen FCA-Podcast und schreibe nebenher noch ein bisschen bei der Rosenau Gazette, dem einzigen FCA-Fanblog über den FCA. Ich war jetzt schon ein paar Mal beim Rasenfunk. Dort da gebe ich auch manchmal den ein oder anderen Insight.
Ja klar, also Eigenwerbung ist vollkommen okay und ich werde das Buch wohl auch verlinken in den Shownotes, wer sich da noch näher mit dem Verein befassen will. Ja, ich habe schon in der Einleitung gesagt, es ist ein historisches Aufeinandertreffen, denn tatsächlich in der Bundesliga haben unsere Vereine noch nie gegeneinander gespielt. Bisher gab es zwar schon 8 Begegnungen, die gehen auch ja tendenziell zugunsten des FC Augsburg mit 4 Siegen auf eurer Seite. 2 Unentschieden gab's und 2-mal konnte der FC St. Pauli siegreich vom Platz gehen. Genau, das hat einfach den einfachen Hintergrund. Wir waren ja nach der Saison 9-10 in die Bundesliga aufgestiegen und ja, ihr seid uns dann ein Jahr später gefolgt. Wir sind aber direkt wieder abgestiegen. Von daher haben wir quasi die Plätze getauscht und seitdem seid ihr in der Bundesliga verblieben. Von daher gab es dann seitdem kein sportliches Aufeinandertreffen mehr. Und deshalb schauen wir mal auf den 30. Spieltag der Saison 2009-2010. Damals gab es noch Montagsspiele, der 12. April war das nämlich. Und der FC St. Pauli konnte mit 3-0 gewinnen. Die Tore fielen durch Lehmann und 2-mal durch Ebbers. Ja, und auf Seiten des FC St. Pauli damals die Aufstellung Hain, Rotenbach, Morena, Torand, Otschipka, Boll, Lehmann, Bruns, Taki, Naki und eben Ebbers. Und bei euch, und da kannst du gleich gerne uns ein bisschen abholen, was diese Namen noch mit dir machen. Das ist ja echt schon eine ganze Weile her. Bei euch auf dem Platz Jentsch, Reinhardt, Dürök, Mörle, El Akchawi, Hegeler, Brinkmann, Njeng, Traoré, Raphael und Turk. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit und was machen die Namen mit dir, die du gerade gehört hast?
Das ist verdammt lang her, muss ich sagen. Da merkt man wieder, wie alt man auch wird und wie alt man auch mit dem Verein wird irgendwie. Wir sind ja 2011 aufgestiegen, genau. Und ich erinnere mich halt vor allem dann in dieser Zeit an diese Meisterelf. Also Michael Turk, Dominik Reinhardt, natürlich Namen, da verbinden wir Augsburger und Augsburgerinnen des Großes. Dieser erstmalige Bundesliga-Aufstieg, den es vorher in der Vereinsgeschichte nicht gab. Also deswegen sind diese Namen, die auch schon immer in diesen 2-3 Jahren die Vorlaufzeit zu diesem Bundesliga-Aufstieg hatten, immer mit dieser ganzen Bundesliga-Aufstieg-Geschichte einfach verbunden. Vor allem natürlich Michael Turk, der viele, viele Tore in der zweiten Bundesliga erzielt hat, ist sicherlich ganz großer Name. In die Bundesliga durfte er nicht, da gab es einen Eklat im Jahr 2011, also der hat dann tatsächlich gar kein Spiel mehr in der Bundesliga für den FCA gemacht.
Okay, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter vertiefen, das würde vielleicht zu weit führen, man kann ja den Namen Michael Turk einfach mal googeln, da wird dieses Internet einem sicherlich sagen, was es damals damit auf sich hatte, aber gut, du sagst Namen, die man auf jeden Fall mit diesem großen Erfolg des Bundesliga-Aufstiegs verbindet und man hat es ja auch seitdem geschafft, im Oberhaus des Fußballs zu bleiben und jetzt hat es sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns wieder über den Weg laufen. Deshalb nimm uns doch mal mit, was haben wir aus deiner Sicht seitdem verpasst? Was gibt es Wichtiges zu sagen?
Genau, also wir sind aufgestiegen. Das war ein unglaublicher Hype in Augsburg, muss man sagen. Vielleicht antwortet das auch so ein bisschen, was für einen Stellenwert der Club, aber da kommen wir später ja vielleicht noch zu, einfach hat. Also das gab es nie. Die FCA war, wenn man überlegt, so in den 2000er Jahren um 1999, 2000 in Niederungen des Amateurfußballs abgestiegen und dann steigt die Mannschaft in nicht mal 10, 15 Jahren dann einfach direkt in die Bundesliga auf. Das war ein Hype. Würde ich sagen, es hat wirklich über Generationen hinweg alle so begeistert. Highlight, da war ich auch mittendrin, war natürlich dann in der also als der Aufstiegsfix war, dann diese Riesenparty, die im Rathausplatz in Augsburg stattfand. Und ja, dann hat man sich so irgendwie die ersten 2, 3 Jahre so über Wasser gehalten. Also das waren wirklich, das erste und zweite Jahr waren wirklich die schwierigsten. Da ist man wirklich gerade so immer dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Und ja, dann das erste Highlight war natürlich dann die Europa-League-Saison so 15/16. Da gibt's ja den Slogan, in Europa kennt uns keine Sau. Der hat's ja wirklich medienwirksam die Runde gemacht und war natürlich eine Sache, die man da vielleicht eurerseits dann oder verpasst hat, wenn man so möchte. Und das war natürlich Erinnerungen, von denen zehren wir noch heute. Danach ging es eigentlich viel wieder um den Abstiegskampf. Der FCA stagniert so ein bisschen. Diese zurückliegende Saison war jetzt tatsächlich so ein kleiner Lichtblick, wo man die Europa League-Teilnahme auch wieder so ein bisschen am Ende verballert hat, weil man wenig gewonnen, viel verloren hat. Aber da war man glücklich knapp nochmal wieder an der Europapokal-Teilnahme. Und davor war es einfach viel Stagnation, wirklich immer knapp. Abstieg, viel Herzinfarktgefahr. Und ich würde sagen, das beschreibt 10, 12 Jahre.
Okay, also erstmal ein großer Erfolg, dann wirklich der Durchmarsch bis nach Europa und in den letzten Jahren eher zittern und bangen, obwohl es ja jetzt, ist natürlich dann doppelt schade, weil ja gefühlt die halbe Liga jetzt europäisch spielt, inklusive Heidenheim. Ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen, aber trotzdem, also aus Außensicht würde ich sagen, ist es ja wirklich respektabel, dass man jetzt seit so vielen Jahren Bundesliga spielt. Das hat ja sicherlich damals nach dem Aufstieg keiner erwartet, oder?
Nee, gerade bei uns Augsburgern war es halt wirklich so, hey, Augsburg ist dabei, Bundesliga, und wenn es nur ein Jahr war, dann war es ein Jahr. Und wenn es 2 Jahre sind, das sind 2 Jahre, aber Hauptsache, man war mal dabei und durfte daran also wirklich mal teilhaben. Und diese Bescheidenheit hat sich die letzten 13 Jahre halt irgendwie auch nicht verändert. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen die Anspruchshaltung. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, dass man sagt, wenn man so ein bisschen an den Europapokalplätzen, das ist gerade gesagt, knuppert, dass dann Wermutstropfen natürlich auch dabei sind. Aber generell glaube ich einfach, und da haben viele vom Vorstand, von der Verführung und so weiter halt auch viel beigetragen und auch die Fanclubs, dass man wirklich im Augsburg bodenständig bleibt und jetzt nicht irgendwie große Sprünge erwartet, sondern einfach wieder ein weiteres Jahr Bundesliga dabei sein, ist alles.
Ja, ich glaube, also ich habe gerade so ein bisschen Parallelen gesehen. Jetzt vor kurzem ist der Teil zu Freiburg erschienen, wo Helene auch gesagt hat, naja, mit jedem Jahr steigt halt ein bisschen mehr der Anspruch, dass man vielleicht ein bisschen mehr ist als nur Mittelmaß oder unteres Mittelmaß der Bundesliga. Also Freiburg hat es ja auch schon höher geschafft, aber genau, ist halt auch schwierig für so Vereine, dann auch einfach mitzuhalten und da jedes Jahr ganz oben mitzuspielen. Das ist ja auch vielleicht, da sind Anspruch und Wirklichkeit vielleicht noch ein bisschen auseinander. Dann hast du eben schon in einem Halbsatz gesagt, ja, natürlich durch diesen Aufstieg und dass man jetzt 13 Jahre schon Bundesliga spielt, hat der Verein auch einen gewissen Stellenwert in der Stadt. Dann nimm uns doch mal wirklich mit nach Augsburg. Was bedeutet der Verein für die Stadt? Was kannst du über die Fanszene sagen? Und was gibt's sonst noch über Augsburg zu wissen, wenn vielleicht, ja, dann am dritten Spieltag, da das ja echt weit weg ist aus Hamburger Sicht, vielleicht einige auch ein Wochenende da verbringen?
Huiui, so viele Fragen. Ich fange, glaube ich, mal an mit dem Stellenwert. Da ich es ja gerade vorhin schon mal ein bisschen angeteasert habe. Also neben dem Augsburger Eishockeyverein AIV oder viele Eishockey-Fans kennen es vielleicht unter den Augsburger Panthern. Das ist natürlich das Urgestein sportlicher Sicht so ein bisschen in Augsburg und auf dem Kanuslalom. Es gibt ja den Augsburger Eiskanal. Das wäre auch ein großes Highlight, das ich für Sightseeing empfehlen könnte. Ist der Fußballclub Augsburg so das dritte Aushängeschild der Stadt. Ich würde sagen, mittlerweile doch das prominenteste mit dem Europapokalausflug. Anno dazu mal, wenn man weiß, wo der FCA herkommt. Also früher goldene Zeiten um Helmut Haller und Ulrich Biesinger, dann in den Niederungen des Amateurfußballs runtergereicht bis in eine Bayernliga, ja, Hauptsponsor weg etc., dann doch eine Fußballgeneration verloren. Zum Beispiel an den FC Bayern sind ja nur roundabout 70, 80 Kilometer nach München. Von dem her hat man dann natürlich ein paar Fans da abgeben müssen, als man dann aufgestiegen ist. Jetzt ist es mittlerweile, seit man wieder zur zweite Liga, dass die Liga so ein bisschen relevant ist, doch schon fast so ein bisschen so 15, 20 Jahre her, hat man wieder eine Fangeneration, die nur den FCA sozusagen treu ist. Und von dem her baut man sich da gerade einfach eine Fangeneration auch auf. Gerade die Jüngere kennt halt wirklich nur einen FCA in der ersten oder zweiten Bundesliga. Das war vorher halt nicht so. Die den Helmut Haller kennen und so weiter, die werden natürlich immer älter. Von dem her, da ist so ein Gap, würde ich sagen, in der Fangeneration, die dann nach Nürnberg zu 60 und zu Bayern gegangen sind, in der Zeit, wo der FCA nicht relevant war mit Oberliga, Bayernliga und Co. Genau, und von dem her, dadurch, dass jetzt wirklich die Augsburger DNA so auch geschaffen wird, ich selber zum Beispiel bin jetzt auch wieder sehr stolz, wenn ich über meine Stadt und meinen Verein spreche. Ich glaube, das ist auch sowas, was das auszeichnet. Man ist wieder stolz, so von dem FCA zu sprechen. Ich denke, viele kennen jetzt Augsburg und den FCA. Und generell hat man natürlich noch so ein bisschen das graue Maus-Image in der Liga, glaube ich. Aber das ist in Augsburg eigentlich egal, weil man einfach unglaublich cool findet, Woche für Woche Bundesliga sehen zu dürfen oder ins Stadion gehen zu dürfen. Und ja, wenn es jetzt noch ein bisschen guten Fußball gäbe, glaube ich, wäre es für die meisten Augsburgerinnen und Augsburger perfekt. Und in der letzten Saison hat man schon unter Turup daran gearbeitet, auch guten Fußball zu spielen. Soll ich mal auf die Fanszene eingehen? Also ich glaube, generell haben wir viele Fanclubs, eine gute Organisation und auch sehr viele Kurios. Also finde ich schon immer beeindruckend. In der Europa-League-Saison gab es tolle Choreografien. Da hatten wir dann auch den Ruf, Anfield, der an der B16, die Straße, die im Stadion vorbeiführt, zu sein, wegen der tollen Stimmung. Und seit 2018/19 ist unsere Fanszene gebündelt unter der Ulrich-Biesinger-Tribüne firmiert. Und generell, ja, die stehen halt für viel Vielfalt. Und ich selber war zum Beispiel auch mal viele Jahre im M-Block. Das ist so der Fanblock schlechthin bei uns in Augsburg. Und ja, generell ja, hilfsbereit jetzt bei dem Hochwasser in Bayern oder auch damals beim Ahrtal haben unsere Fanclubs das mit Arbeitseinsätzen und Geldspendenaktionen unterstützt. Ist auch sehr sozial eingestellt auf jeden Fall. Der M-Block ist auch der, aus dem die Stimmung kommt, wenn man im Stadion jetzt ist. Also die Fantribüne da direkt hinter dem Tor. Das muss man in Augsburg gesehen haben. Ich hatte jetzt den Augsburger Eiskanal gesagt. Das ist quasi, da findet immer der Kanuslalom statt. Da trainieren unsere Kanuten. Da kann man zum Beispiel den Lichtablass sehen. Ist ein ganz tolles Monument. Da kann man über eine Brücke gehen. Dann ist man an der Schwarzen Kiste. Da gibt's richtig gutes Bier. Einen schönen Biergarten. Wenn man ein bisschen weiter geht, kann man auch baden gehen. Am dritten Spieltag ist das ja noch realistisch, dass man hier in Augsburg baden gehen könnte vom Wetter her und von der Jahreszeit. Und da ist der Kuhsee. Das ist ein schöner See mitten in der Stadt, wo man sich hinsetzen kann, hinlegen kann, von der Schwarzen Kiste noch ein Bier mitnehmen kann, ins Wasser gehen kann. Genau. Und ansonsten, die Innenstadt ist ganz schön, das Augsburger Rathaus, die Maxstraße, die Fuggerei, die ist die älteste Sozialsiedlung der Welt, kann ich auch empfehlen zu besichtigen, wer daran auch geschichtliches Interesse hat. Oder auch die Augsburger Puppenkiste natürlich. In meiner Jugend, in meiner Kindheit war das natürlich sehr präsent. Viele andere kennen es wahrscheinlich auch. Das kann man natürlich auch immer gut besichtigen. Das ist ein kleines Museum in der Spitalgasse und ist auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Für Jung und für Alt tatsächlich.
Ja, sehr schön, meinen Katalog an Fragen abgearbeitet sozusagen. Ein schöner Einblick sowohl in die Stadt selbst als auch in die Fanszene. Und ja, ich kann ja mal gucken, ob ich in den Shownotes ein paar von deinen Tipps verlinke. Also ich kann mir durchaus vorstellen, also wir machen es tatsächlich so, wir fahren erst morgens los, sind dann beim Spiel da und fahren abends wieder zurück, weil das einfach aus arbeitstechnischen Gründen nicht anders ging. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige da ein bisschen mehr Zeit verbringen. Und du hast es schon gesagt, das Wetter wird ja dann hoffentlich auch noch mitspielen. Da kann man sicherlich auch ja neben den 90 Minuten Fußball auch noch einiges anderes sich anschauen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie präsent das die Augsburg Puppenkiste in der neuen Generation ist, weil du hast es ja auch gesagt, dass es bei euch eine ganze Generation gibt, die nur Zweit- und Erste Liga kennt. So gibt es bei uns jetzt vielleicht knapp eine Generation, die eigentlich nur zweite Liga kennt und jetzt zum ersten Mal aufsteigt. Von daher, ja, werden sicherlich auch viele jüngere Leute das erste Mal den Weg nach Augsburg antreten. Und von daher ganz gut, dass wir dieses Segment hier so ausführlich untergebracht haben. Schwarze Kiste habe ich mir auf jeden Fall schon mal im Gedanken gemerkt. Okay. Dann hast du das Stadion ja auch schon indirekt angesprochen. Dort spielt man seit 2009, also haben wir tatsächlich auch schon ein Pflichtspiel dort bei euch absolviert. Damals habt ihr mit 3-2 gewonnen. Das Eröffnungsspiel habt ihr gegen eine Auswahl aus Schwaben bestritten, steht zumindest auf der Homepage zu lesen. Das wurde mit 2-0 gewonnen. Insgesamt passen 30.660 ZuschauerInnen ins Stadion, davon empfallen knapp 19.500 auf Sitzplätze und 8.000 auf Heimplätze, auf der 8.000 Stehplätze auf der Heimseite. So rum ist es richtig. Und die etwa 3.000 Gästefans können, da können 800 Menschen sitzen und 2.200 etwa stehen. Dann fand ich noch ganz gut, dass ihr immerhin 46 Rolliplätze habt. Das ist ja bei der Kapazität durchaus ein relativ guter Schnitt. Also da gibt's größere Stadien, die haben nicht viel mehr. Und auch der FC St. Pauli muss da sicherlich noch nachrüsten. Und dann habe ich noch auf der Homepage gefunden, dass die WWK-Arena, um den Namen einmal zu sagen, du kannst gleich gerne sagen, wie die Fans das Stadion selber nennen. Das werden sie sicherlich nicht so nennen, aber es ist die erste CO2-neutrale Arena der Welt, weil da ganz viel mit Wasser und modernen Wärmepumpen gemacht wird, womit das Stadion sowohl geheizt als auch gekühlt werden kann. Fand ich noch einen ganz ganz tollen oder ganz interessanten Fact zum Stadion selber. Aber du kannst es ja gerne mal selber mit ins Stadion nehmen. Du warst ja sicherlich schon öfter da und kannst uns viel besser beschreiben, was wir darüber wissen müssen.
Was ist über die WWK-Arena zu sagen? Ich glaube, wir sagen auch WWK Arena. Also viele sagen natürlich liebevoll, manche auch spöttisch Puppenkiste. Ja, dem einen so, das andere so. WWK ist jetzt halt, das ist schön in Anführungszeichen, was man immer an so herstellerbezogenen oder firmenbezogenen Stadiontiteln finden kann, ist natürlich, dass der Name jetzt schon relativ lang WWK Arena war. Das war mal eine Zeit lang Impuls Arena und davor war der FCA ja spielerisch in der Rosenau, im Rosenau-Stadion beheimatet. Es ist halt wirklich ein Unterschied. Da hatte man wirklich noch Fußballromantik. Rosenau-Stadion, das wurde auf Zweitweltkriegsschutt Trümmern gebaut, ist halt mitten in der Stadt, in einem recht schönen Viertel der Rosenau. Und da war man halt dort, das war noch bodenständig, da hat man ein Apfel und ein Ei noch ein Bier und eine Bratwurst bekommen. So bin ich auch tatsächlich zu UCA gekommen. Mein Papa und mein Onkel haben mich echt oft versucht, mit Bieren im Olympiastadion zu 60 Fans zu machen, wie sie. Oder halt zu Bayern-Fans, wie sie nicht. Aber mich hat es überhaupt nicht gecatcht. Deswegen bin ich auch durch diese sagenumwobene Rosenau. Das war mein erstes FCA-Spiel 2005. Hat mich das Bodenständige, diese Fußballromantik wirklich damals so überzeugt. Und da war natürlich der Schritt von der Rosenau in so ein steriles Stadion wirklich schwierig. Weil ich glaube, mittlerweile haben wir es uns da ganz schön gemacht mit einer coolen Außenfassade. Damals, als ihr dort wart, für das eine Spiel war es noch komplett nackig. Da gab es keine Stadioninstallation und nichts. Mittlerweile sind da ganz fancy Stäbe draußen. Die werden dann in Farben, häufig den Vereinsfarben, und je nach Ausgang von den Spielen dann in diversen Farben beleuchtet. Und das ist auf jeden Fall mit dazugekommen und dürfte dann ja für euch sozusagen das erste Mal sein, dass ihr die Außenfassade von der Arena seht. Genau. Ansonsten, man fährt auf dieser B16 vorbei. Das heißt, man sieht es von dieser Bundesstraße aus auch. Und das ist halt vielleicht so, dass das Stadtbild, wenn man aus Augsburg rausfährt, Richtung Landsberg, da in die Richtung, das Stadion auch im Stadtbild mittlerweile sehr gut wahrnimmt, auch durch diese neue Außenfassade. Und sonst, man sitzt doch relativ nah dran am Stadion gesehen. Ja, 30.660 hast du gesagt, passen rein. Man ist jetzt Mittelmaß in der Bundesliga. Ja, man hätte da, glaube ich, noch eine Möglichkeit, eine zweite Ausbaustufe zu ziehen, aber da, ich glaube, für die 30.660 immer ganz gut so weit voll bekommen, denke ich, reicht das auch erstmal von der Kapazität für den Augsburger Verhältnisse auch tatsächlich.
Ja, ich denke auch, zumal man ja auch nicht weiß, du hast ja schon gesagt, man musste einige Jahre auch zittern und dann jetzt vielleicht nochmal auszubauen und dann geht es vielleicht doch mal nochmal in die zweite Liga runter und dann kriegt man es vielleicht noch weniger voll. Das ist ja noch dann eine wirtschaftliche Kalkulation. Ja, du hast vollkommen recht. Also das kennen wir dann in der jetzigen Gestaltungsform noch nicht. Und aber das dauert ja auch immer erstmal eine Weile, bis so ein neuer Betonklotz, nenne ich jetzt mal, um das despektierlich zu meinen, aber bis der mit Leben gefüllt ist, auch da wieder eine Parallele zum Freiburg-Segment, was vor ein paar Tagen erschienen ist. Da, die haben ja auch quasi das neu gebaut und viele sind da noch sehnsüchtig dem alten Stadion hinterher sozusagen. Ja, es ist, glaube ich, ein ganz natürliches Empfinden. Dann wäre ja für uns als St. Pauli-Fans noch ganz interessant zu wissen, was wir als Gästefans wissen müssen. Wo befinden wir uns im Stadion? Wie kommen wir da hin? Was gibt's zu essen? Was gibt's zu trinken? Was müssen wir sonst noch beachten?
Eigentlich so das Gängige an Fernutensilien, was man mitnehmen darf, und Taschen, größere Taschen ist abzuraten. Wenn ihr euren Block sucht, ich glaube, Stehplätze sind im Block W, Sitzplätze im Block und der Gästeeingang, der ist ja natürlich wie in Fürstenstadion halt abgetrennt so von den Heimfans, ist im Eingang 5. Aber es ist aber meistens ganz gut auf den Tickets dann auch 7. Der FCA bietet auch auf seiner Homepage so einen Gäste-Fan-Leitfaden an, wo auch nochmal ein bisschen was beschrieben wird. Das Bier kommt von der Firma Riegele aus Augsburg. Das ist das Kommerzienrad, das ist alkoholisch. Recht gut vom Empfehlen, schmeckt sehr süffig. Ansonsten auch ein Alkoholpreis von Riegele. Eigentlich ein ganz gutes Bier, würde ich sagen. Und ansonsten kennt man halt das typische antialkoholische wie Cola, Schorle und so weiter. Also was ich ganz lecker finde, wenn ich im Stadion bin und für mich gehört irgendwie so eine Stadionwurst auch irgendwo mit dazu zum Stadion, ist der sogenannte Stadionknacker mit Laugenspitz. Das kostet so 4 €. Der schmeckt wirklich gut und ich mag dieses Laugenspitz, also diese Laugenverpackung. Also so ein Würstchen quasi in der Lauge, das ist wirklich sehr lecker. Oder es gibt mal eine bayerische Riesenbrezel. Also eine richtig große, utopisch große Brezel, die ist auch eigentlich immer so ein kleines Highlight. Das guckt man, glaube ich, nicht überall und weiß nicht, wie sehr das so dem Angebot im Norden ähnelt. Ich selber wohne in NRW, schon Richtung Niedersachsen. Ich finde hier selten Brezen. Von dem her mag ich es immer, wenn ich in Bayern bin und eine Brezel oder Brezen zum Essen kriege, muss ich sagen.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Also ich habe noch nie eine gekauft, aber ich glaube auch bei uns im Stadion laufen Leute mit so Brezeln rum, die sie dann in so einer Kneifzange nach oben halten, wenn man die kaufen möchte. Ist jetzt nicht so meins, wobei ich dann auch behaupten würde, weil das ja eher aus der Region Bayern oder südlich gelegen auf jeden Fall eher kommen, dass sie da schon besser schmecken als vielleicht hier oben im Norden. Aber das käme ja dann auf einen Versuch an. Dann noch vielleicht so die Nachfrage, so vegetarisch, vegan ist in Augsburg noch nicht so angekommen, höre ich daraus?
Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, weil ich tatsächlich weder das eine noch das andere bin, aber so eine Riesenbrezel wäre ja, glaube ich, mindestens vegetarisch. Wenn nicht, also vegan glaube ich nicht, weil dazu kenne ich den Herstellungsprozess zu wenig. Ansonsten müsste ich jetzt mal überlegen, ja, ansonsten Pommes finde ich immer ganz lecker. Es gibt Sandwiches, zum Beispiel mit Käse, da wäre zumindest keine Wurst drauf oder auch Gebäck oder Riegel. Mit einem Griff zumindest vegetarisch. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit es was tatsächlich komplett Veganes gibt. Ich überfrage tatsächlich.
Ist ja kein Problem, kann man ja dann auch vor Ort nochmal rausfinden. Das war jetzt gerade nur so der Vollständigkeit halber nochmal die Nachfrage. Von daher, ja, gucken wir einfach, wenn wir dann ja wirklich schon sehr bald vor Ort sind, was es dann so gibt. Und selbst wenn es nichts gibt, kann ich mir vorstellen, dass man dann sich auch vielleicht nicht rund ums Stadion, kannst du vielleicht noch mal kurz zur Lage gleich irgendwie was sagen, weil wenn es an der Bundesstraße ist, wird es ja vielleicht jetzt nicht unbedingt fußläufig aus der Innenstadt zu erreichen sein, könnte ich mir jetzt vorstellen, musst du mir gleich nochmal genauer sagen, aber dann kann man sich ja vielleicht in der Stadt selbst erst noch versorgen, da wird es ja sicherlich ein Angebot geben und sonst ist es halt die Brezel oder die Pommes, das ist dann sicherlich auch zu verschmerzen, aber ja, ist jetzt auf jeden Fall vom Angebot jetzt nichts Besonderes, auch im Vergleich zu anderen Stadien, also ihr seid jetzt nicht die einzigen, die da sehr rudimentär unterwegs, nenne ich es mal. Genau, also dann sag doch noch kurz was zur Lage des Stadions. Wie könnten wir anreisen und dann machen wir danach den Schwenk zu den Baustellen, die du dem FCA aufgibst.
Also ich denke mal, die meisten werden ja entweder mit dem Auto oder mit der Bahn kommen. Mit dem Auto gibt es eigentlich immer ganz gute Parkplätze rund ums Stadion. Natürlich die kostenpflichtigen direkt am Stadion. Dann ja, kann man eigentlich ganz gut in dem umliegenden, im umliegenden parken, in Seitenstraßen etc. Oder halt man parkt zum Beispiel an Park-and-Ride-Parkplätzen. Da gibt es zum Beispiel an der Universität meine oder Messeparkplatz 1 ein Shuttle. Ja, wenn man vom Hauptbahnhof läuft, es dauert schon eine gute Zeit, würde ich, glaube ich, dann nicht empfehlen. Da würde ich die Straßenbahn nehmen. Ist auch eine direkte Haltestelle. Von der Haltestelle läuft man, glaube ich, dann so 5 bis 8 Minuten zum Stadion. Genau. Im Umland, ja, das ist ein bisschen im Industriegebiet, beziehungsweise schon Richtung Bundesstraße gelegen, wie du sagtest und ich auch schon sagte. Genau angrenzend ist halt so ein paar Minuten, wenn man zu Fuß gehen will, so das Universitätsviertel. Da gibt es natürlich so ein bisschen, also sag mal so 15 Minuten Fußweg, da gibt es dann so ja, so universitäre Sachen für Studenten und so. Oder halt so in die Innenstadt so 25 bis 30 Minuten zu Fuß oder halt wieder mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn zurück. Das ist die Maxstraße, da kann man dann gut was trinken gehen, da gibt es super viele Bars und schöne Restaurants. Also für vor oder nach dem Spiel. Das ist unsere Kneipenszene in der Maxstraße. Da gibt es wirklich vom Mexikaner bis zum Italiener bis zur kultigen bayerischen Kneipe wirklich alles.
Ja, sehr gut. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, dass man sich entweder vor oder nach dem Spiel dann da versorgen kann. Und dann wissen wir jetzt auch, wie wir hinkommen. Wobei ich finde jetzt, also ne, das Wetter wird ja hoffentlich mitspielen. Dann kann man so einen halbstündigen Fußweg auch, wenn man die entsprechende Zeit hat, kann man den ja auch gemütlich zurücklegen. Kann man sich ja dann überlegen. Gut, Irina, dann hast du mir, wie alle anderen Gäste auch, ein paar Baustellen mitgebracht, wo du meinst, da müsste der FCA ansetzen. Was gibt's zu tun aus deiner Sicht?
Ja, schon ein bisschen was auf jeden Fall. Beruhigend zu hören, dass die anderen, die du bereits im Podcast hast, auch Baustellen haben. Das beruhigt mich mit Blick auf die neue Saison. Also der FCA hat schon seit ein paar Jahren jetzt so einen kleinen Umbruch. Nicht nur mit dem Abgang von Enrico Enno Maaßen damals, sondern jetzt vor allem auch da mehr mit den Spielern, die dann den FCA verlassen hat. Prominentestes Beispiel ist jetzt aktuell natürlich Emedin Demirovic als Kapitän und Goalgetter. Dieser natürlich eine Säule gewesen im Augsburger Spiel und hat wirklich letztes Jahr eine Bombensaison gespielt, wirklich mega gut performt und allein er wird super schwierig von der Mentalität, von der Sicherheit und natürlich auch von seiner Kapitänsrolle zu ersetzen sein. Man hat dafür zwei neue Stürmer verpflichtet. Da ist so meine Frage natürlich, wie schnell gewöhnen sie sich ein? Das sind eher französischsprachige Spieler, Essende und Muni, die haben jetzt so im Trainingslager noch keine große Visitenkarte dagelassen, also Ansätze gezeigt natürlich, aber dieses Trainingslager der FCA war zu Medienzwecken für die DFL, meine ich, in Südafrika im Trainingslager. Das war sowieso so durchwachsen, dieses Trainingslager, muss man sagen. Man hat dann auch gegen den südafrikanischen Verein TS Galaxy FC auch noch verloren mit 2:1 als letztes Freundschaftsspiel. Von dem her kann ich jetzt auch noch gar nicht sagen, wie der FCA so jetzt sich in der Vorbereitungsphase gerade schlägt. Also das ist irgendwie noch sehr durchwachsen und noch kein komplettes Bild, was ich da erhalten habe. Ich denke mal, Baustellen, wenn man es jetzt wirklich auf den Kader bezieht, in der Abwehr und auf den Flügeln, ist es ist noch im Gespräch. Felix Ulukai will vielleicht den Club verlassen. Der verhandelt auf jeden Fall schon recht offensiv. Ruben Vargas hat echt eine gute EM gespielt, hat sich da mit dem einen oder anderen Tor und Assists natürlich ins Gespräch gebracht. Wenn die beiden gehen, muss es natürlich kompensiert werden. Ja, auf der Außenverteidigerposition wird sicherlich noch geguckt, ob da noch was Passendes auf dem Markt ist, was man verpflichten kann. Ich hoffe sehr früh, je früher sie dann auch in Augsburg aufschlagen. Am besten können sie sich noch einspielen, systemtechnisch. Und genau, auch bei Niklas Dorsch könnte es noch zu einer Trennung kommen. Der ist ja so ein Sechser bei uns. Genau. Da wird sich auch zeigen, ob der noch bleibt. Also es ist tatsächlich noch spannend jetzt in dieser Saison. Es sind natürlich schon einige Neuverpflichtungen getätigt worden, auch recht früh. Unter anderem der FCA jetzt noch einen zweiten Torhüter verpflichtet. Das ist der Milko Laborovic, ganz schön schwieriger Name. Der ist gebürtiger Kroate, ist auch Nationalspieler und ja, wird sich jetzt mit Finn Dahmen in Konkurrenzkampf werfen. Das finde ich alleine sehr spannend. Tatsächlich zeigt auch irgendwo, also natürlich ist Kubek weg als zweiter Keeper, aber zeigt auch irgendwo vielleicht so ein bisschen eine leichte Unzufriedenheit mit der Personalie Finn Dahmen, der letztes Jahr so ein bisschen die Stammtorhüterrolle innehatte. Da Christian Jakic, ganz wichtiger Spieler, ist von Eintracht Frankfurt fest verpflichtet worden, ist für mich auch eine Säule da im defensiven Mittelfeld. Kevin Schlotterbeck ist eine spannende Personalie als Innenverteidiger, könnte mit den Udokai Gang auffangen unter anderem, und dann natürlich eine spannende Personalie ist auch Yusuf Kabadai von Bayern 2, der aber letztes Jahr von Falke ausgeliehen war. Der könnte auf jeden Fall auf den Flügeln viel Spaß machen. Also es muss sich schon sehr viel finden noch, finde ich. Man weiß noch nicht so ganz genau, wer wirklich performen wird. Man muss sich einspielen und kommt vielleicht noch der ein oder andere letztlich hinzu, denke ich. War's, glaube ich, noch nicht, was der FCA so auf dem Transfermarkt getan hat.
Okay, also ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, selbst die Top 5 Vereine, sage ich mal, also die, das ist natürlich bei denen dann jammern auf hohem Niveau, aber selbst die sehen Baustellen jetzt nicht unbedingt zwingend immer alle auf sportlicher Ebene, aber auch das Vereinsumfeld spielt ja für eine erfolgreiche Saison eine gewisse Rolle. Von daher wäre vielleicht noch an dich die Nachfrage, du hast dich jetzt aufs Sportliche bezogen. Gibt es denn abseits des Platzes sozusagen noch Baustellen, die du siehst, oder müsste man wirklich vor allem gucken, dass der Kader gut zusammengestellt ist, um eine erfolgreiche Saison zu spielen?
Also kadertechnisch definitiv halt hat wirklich noch under construction, würde ich sagen, außerhalb des Platzes oder sag mal nicht nur mit dem Kader zusammenhängt, ist halt, also wir hatten ja den Wechsel hin zu Torup, man wusste nicht so ganz, was man bekommt, mit dem einem ausländischen, vielleicht nicht ganz ortbekannten Trainer, man hat einfach nicht gewusst, wird er einschlagen. Vorher hatten wir halt einen jungen deutschsprachigen Trainer. Ja, also der hat ja doch viel rausgeholt aus wenig Mittel sozusagen mitten in der laufenden Saison. Was aber natürlich jetzt spannend wird, ist, er ist ja auch in der Konstellation mit Marinko Jurendic, der Sportdirektor, auch das erste Mal so richtig in Zusammenhang stehend für die Transfers verantwortlich und kann vielleicht auch den eigenen Geschmack jetzt mehr mit einbringen. Die eigene Taktik, das eigene System wird deswegen spannend zu sein, sehen zu sein, was er da mit einbringt persönlich. Und ja, die sportlich gesehen war es natürlich jetzt so ein recht schlechter Saisonausklang. In der letzten Saison sind wir da wirklich mit die Hinrunde war dann wirklich gerade so ein Aufschwung, die Rückrunde fing dann auch ganz vielversprechend an und dann verbaselt man wirklich so die letzten 6, 7 Spiele total, hat sich da wirklich noch ja nicht halten können in der Top 7, Top 8 und ja, hat so ein bisschen den Saisonausklang verspielt. Das hat natürlich auch für ein bisschen Unmut gesorgt und für viele Fragezeichen und deswegen hoffe ich, dass es da eine schonungslose Analyse gab, was da zu Saisonende passiert ist. Für mich hat, oder viele Außenstehende hat so gewirkt, dass man mental im Kopf schon wieder so ein Überhackt hatte, als der Klassenerhalt sicher war und sich dann keiner mehr so richtig strecken wollte, den Extrameter gegangen ist für mehr. Obwohl es durchaus sehr verlockend meines Erachtens war und so viel Chance geboten hat, wie nie in der Bundesliga, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren.
Okay, also damit wieder die berühmte Mentalitätsfrage, die ja auch von anderen prominenten Namen im Fußballgeschäft schon gestellt wurde. Okay, wäre das so wirklich dein Hauptaugenmerk oder gibt es noch was? Sonst könnten wir schon zur Abschlussfrage kommen.
Nee, genau, das wäre also das, denke ich, was mich oder viele andere Fans, glaube ich, gerade umtreibt.
Okay, dann ist es ja wirklich also durchaus noch machbar. Ich meine, wir nehmen jetzt knapp 2 Wochen vorm DFB-Pokal auf. Danach ist erst der Ligastart und das Transferfenster ist ja wirklich noch eine ganze Weile auf. Sollte man da noch nachbessern müssen, ansonsten hat man jetzt auf jeden Fall noch 2 Wochen bis zum ersten Pflichtspiel, 3 Wochen bis zum Ligastart. Da kann man sich sicherlich noch ein bisschen aufeinander einspielen. Und ja, dann wäre die Abschlussfrage an dich, Irina. Was muss denn der FCA in den Koffer packen, damit es eine erfolgreiche Saison wird und man auch dann nach 14 Jahren immer noch Bundesliga spielt?
Also ich hatte jetzt einen Rettungsboot, als man den Saisonstart wie häufiger gesehen etwas verallert. und der recht holprig werden könnte, kann man sich vielleicht wieder selbst aus dem Strudel ziehen und mit dem Rettungsboot entkommen. Denn es soll auf jeden Fall nicht in die falsche Richtung gehen, Richtung Tabellenende, sondern lieber wieder ins gesicherte Mittelfeld oder sogar mehr. Wie in der letzten Saison schon angedeutet, steckt in der Mannschaft eigentlich relativ viel.
Okay, dann muss das auf jeden Fall ein faltbares Boot sein, sonst passt es schwierig ins Gepäck. Aber vielleicht ist ja auch ein Rettungsring ein gutes Hilfsmittel, dass man sich da dann daran rauszieht. Gut, wir werden beobachten, wie das läuft, ob der FC St. Pauli dann nach so langer Abstinenz vielleicht auch ein Stück weit den Weg des FCA gehen kann und sich längerfristig in der Liga festbeißen kann sozusagen. Und ob der FCA dann auch nach 14 Jahren weiterhin Bundesliga spielt, das alles werden wir sehen. Und schon am dritten Spieltag können wir gucken, wie gut denn die Baustellen beackert wurden auf eurer Seite. Und sicherlich, natürlich gibt es auch beim FC St. Pauli noch einiges zu tun. Ja, Irina, wenn du nichts mehr hast, unser Zettel ist soweit abgearbeitet. Hast du noch berühmte letzte Worte, was du uns zum FCA mitgeben möchtest?
Ich würde, glaube ich, dann gerne nochmal über den FC St. Pauli reden. Nein, ich bleib, glaube ich, bei meinen Leisten, aber ich würde vielleicht noch sagen, dass es ja für euch jetzt in dieser Saison eine der Top 3 längsten Auswärtsfahrten ist mit Freiburg und Heidenheim und Bayern München, ne? Also das wären ja schon einige Meilen zurückzulegen sein. Ich hoffe deswegen, dass ihr auch einen schönen Aufenthalt bei uns im Süden habt. Ein paar Tipps habt ihr jetzt bekommen. Ich denke, ich wünsche auch euch einen erfolgreichen Saisonbeginn, dass ihr die Euphorie über den langersehnten Bundesliga-Aufstieg halten könnt. Ja, und ich glaube einfach, wirklich jede Auswärtsfahrt, jedes Heimspiel genießen, ist immer eine gute Marschroute. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Begegnung. Bin auch sehr angetan von der Idee, erstmalig am Millantor zu sein und dann auch die Auswärtsfahrt mitzumachen. Sind für mich, glaube ich, auch nur 200 Kilometer, von dem her machbar. Drücke euch auf jeden Fall für die Saison die Daumen. Und danke, dass ich da sein durfte natürlich.
Ja, sehr gerne und danke für die Tipps und Hinweise und die Idee, das Gefühl einfach mitzunehmen und alles zu genießen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch oder dir im Besonderen alles Gute für die Saison und wir hören und sehen uns dann an anderer Stelle vielleicht mal wieder. Mach's gut.
Servus.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!